Während das warme Abendlicht durch die Bäume der Springs Community fällt, löst sich die Anspannung des Tages so langsam auf. Shea und Andrew haben es geschafft. Sie sind ein Ehepaar, bis der Tod sie scheidet. Hier in Longwood, einem Vorort von Orlando, haben sich die beiden Turteltäubchen das Jawort gegeben. Es war eine Zeremonie, die die gut 70 Hochzeitsgäste emotional mitgerissen und bei Andrew die ein oder andere Träne ausgelöst hat. Doch das eigentliche Highlight des Tages steht noch bevor. Eine Party und ein einzigartiges Hochzeitsbuffet, das die Gäste von Shea und Andrew so schnell nicht mehr vergessen werden. Denn schon bald nach dem Essen übergeben sich die ersten Gäste und andere müssen ins Krankenhaus gefahren werden. Und spätestens, als gegen 21 Uhr die Polizei auf der Tanzfläche steht und das Putzlicht anmacht, wird allen klar, mit dem Essen stimmt etwas nicht. Da war ordentlich Marihuana drin. Nur, wer hat es da reingemacht? Und warum?
Das ist Food Crimes. Was schmeckt dahinter?
Mit Lilly Temme und Florian Rietzer.
Servus und hallo.
Servus. Servus ist wirklich auch der komplett falsche Einstieg für eine Geschichte, die in Orlando spielt. Ich habe natürlich auch überlegt, ob wir für diese Folge Gäste einladen. Und wenn die Folge in Orlando spielt, ist natürlich der erste Gedanke, wir hätten die Wagner-Brüder einladen sollen. Ich glaube aber, dass die gerade deutlich andere Probleme haben.
Probleme? Vor allem, was heißt Probleme?
Mo weiß noch nicht, ob er überhaupt in Orlando spielt in der nächsten Saison. Aber wir sind kein Basketball-Podcast. Noch nicht.
Stand jetzt.
Sondern wir beschäftigen uns weiterhin mit Food Crimes und dieser hat es heute in sich, Lilly.
Das denke ich mir wohl. Ich muss sagen, ich war ein bisschen erleichtert, als du gesagt hast, dass Cannabis im Essen war, weil ich natürlich jetzt wieder mit irgendeiner riesigen Vergiftung gerechnet hatte. Und bei Cannabis war ich kurz durchgeatmet und dachte, okay, da stirbt hoffentlich niemand.
Zu all diesen Punkten werden wir kommen, aber es ist schon spannend, dass du sagst, du hast mit einer riesen Vergiftung gerechnet, aber so ein bisschen Cannabis im Essen, mein Gott.
Ja, mei.
Also es löst bei dir jetzt nicht direkt ein ungutes Gefühl aus.
Naja, was heißt nicht ein ungutes? Doch, es löst schon ein ungutes Gefühl aus, weil ich möchte in meinem Essen und im Essen meiner Hochzeitsgäste kein Cannabis haben. Aber es klingt nicht wie eine Person hat mit einem ganz, ganz giftigen Zeug versucht, eine riesige Hochzeitsgesellschaft zu vernichten. Mhm. Mhm. Und das beruhigt mich.
Ja. Okay, das ist doch schon mal gut. Und in der ganzen Geschichte ist ja auch ein Thema, dass Gras, oder ich komme zu den Begrifflichkeiten nochmal später, ich verwende jetzt einfach verschiedene Begriffe einfach mal synonym. Gras, Marihuana, Cannabis, ich erkläre es später nochmal.
Weed.
Aber das ist ja ein Gott, das wird richtig uncool. Wenn wir jetzt
ja, ich glaube, wir beide outen uns heute als wirklich Zero Kiffer.
Als Straight
oder?
Edge. Als Straight Edge.
Ja, hast du schon mal Cannabis geraucht oder gegessen?
Darf ich ohne meinem Anwalt nicht drüber sprechen?
Ja.
Ja. Würdest du es anbauen, jetzt wo es auch legal ist in Deutschland und du ja einen wunderbaren Balkon hast, der sich dafür eignet? Du bist ja eigentlich prädestiniert dafür,
jetzt
deinen eigenen Club aufzumachen.
Richtig. Aber leider ist mein Balkon jetzt schon voll gepflanzt.
Ach,
mit wunderschönem
Mist.
Lavendel. Und ich bin ja jetzt eine Tomaten- und Chili-Pflanzen-Mutter. Deswegen leider nicht, nee. Und weil ich auch wirklich ich habe keinen Zugang zu Cannabis. Also weder, ich habe nicht den Drang, das zu verkaufen, noch das irgendwie zu konsumieren. Deswegen, nein.
Diese ganze Hochzeit ist wirklich wild, ist wirklich irre. Hast du irgendeine verrückte Hochzeit schon mal miterlebt? Also abgesehen von meiner, die ja wirklich crazy.
Die war wirklich, also auf einem Verrücktheitslevel war die ganz weit oben. Deine Hochzeit war wunderschön. Also.
Aber hast du schon mal eine richtig weirde mitgemacht?
Eine richtig weirde, da muss ich überlegen. Ich war, als ich ein kleiner Mensch war, auf mehreren Hochzeiten, an die ich mich natürlich nicht mehr so richtig erinnern kann. Also als Kind, dann war ich ganz lange nicht und jetzt fängt das ja erst so wieder an, dass Leute heiraten, was wunderschön ist, weil Gast auf einer Hochzeit zu sein, finde ich, ist eine fantastische Betätigung.
Das ist perfekt.
Und die Hochzeiten, auf denen ich war in der letzten Zeit, waren nicht weird, nee, die waren einfach nur schön und sweet. Ich kenne nur die Geschichte, dass ich als kleines Kind auf einer Hochzeit in der Kirche aufgestanden bin und mich auf die Bänke gestellt habe und ganz laut angefangen habe, O Tannenbaum zu singen, zur Belustigung des Brautpaars und der Gesellschaft, die da war. Vielleicht war das weird, meine weirdeste Hochzeit.
Wenn ihr schon mal irgendwie auf einer weirden Hochzeit wart, dann schreibt das gerne mal hier unten rein bei Spotify oder auf anderen Kanälen, wo man nicht kommentieren kann, könnt ihr auf Instagram gehen und dort nicht nur die Videos und Fotos des heutigen Falls sehen, es wird nämlich auch Videos geben, Lilly, sondern auch uns dort mal schreiben, ob ihr schon mal eine richtig crazy Hochzeit mitgemacht habt. Aber gehen wir rein, oder?
Yes.
Werbung. Lilly, es geht ja heute um eine Hochzeit in einem anderen, weit entfernten Land. Und wenn man auf so Hochzeiten unterwegs ist, ja, dann möchte man ja auch irgendwie Bilder posten. Man möchte irgendwie Freunden sagen, was da so abgeht. Man möchte im Grunde verbunden sein mit der Welt.
Man möchte vielleicht auch noch ein nahegelegenes Nagelstudio finden, um sich die Fußnägel lackieren zu lassen in allerletzter Sekunde.
Und wenn man jetzt in einem anderen Land unterwegs ist, so natürlich gibt's immer mal wieder WLAN, was man anzapfen kann. Aber es gibt ja auch Momente, wo man sich nicht drauf verlassen möchte oder kann. Und da kommt Saily ins Spiel, weil Saily ist eine App, mit der ihr im Grunde überall auf der Welt Internet bekommt. Das funktioniert über eine eSIM, die auf euer Handy geladen wird und ihr seid, egal wo ihr seid, direkt verbunden.
Ich kann vielleicht ganz kurz eine hochzeits-related eSIM-Geschichte erzählen, denn ich war auf einer Hochzeit auf Sri Lanka eingeladen. Und offensichtlich gehört Sri Lanka nicht zu der EU. Dementsprechend gibt es auch kein EU-Roaming. Und es ist wirklich super einfach, in solchen Ländern Internet zu haben mittlerweile. Man kann sich einfach die Saily-App runterladen. Dann klickt man an, wo man Internet braucht, in welchem Land, welches Datenpaket man haben möchte. Und bezahlt. Und ehrlich gesagt geht es dann ruckizucki. Man hat ganz schnell Internet auf dem Handy. Und wenn mal irgendwas nicht so ganz reibungslos funktionieren sollte, gibt es einen Kundenservice, der 24/7 erreichbar und verfügbar ist und der euch mit Sicherheit sehr, sehr schnell bei eurem Problem helfen kann. Und mir hat Saily auf Sri Lanka den sogenannten Hintern gerettet. Denn sei es wirklich noch ein spontaner Besuch in einem Nagelstudio, das man erstmal recherchieren muss. Sei es eine Restaurantempfehlung. Ich muss zugeben, ich lasse mich auch gern mal treiben, aber ich gucke schon auch gerne vorher nach, wie die Bewertung von einem Restaurant oder einem Café ist. Und dafür braucht man Internet. Ja. Und genau für solche Fälle ist Saily auf jeden Fall absolut hilfreich. Und wir haben jetzt für euch einen Code. Und zwar könnt ihr mit dem Code FOODCRIMES, alles zusammengeschrieben, alles klein, 15% Rabatt auf ein Datenpaket erhalten.
Dann ladet euch die Saily-App direkt herunter und wenn ihr euch dann anmeldet, könnt ihr direkt unseren Code FOODCRIMES nutzen, denn mit dem bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 15%. Also alles super easy und von Lilly getestet.
Richtig, von Lilly für euch getestet. Die App heißt Saily, S-A-I-L-Y. Und ihr könnt uns gerne schreiben, wohin es euch diesen Sommer verschlägt. Wir freuen uns über Reiseberichte und auch Fotos. Schickt uns auch Fotos von euren entfernten Reisezielen.
Und damit würde ich sagen, reisen wir jetzt in die USA und es geht los. In The Springs, einer Wohnsiedlung nördlich von Orlando, haben sich Andrew Swoboda und Dania Shea Glennie mit ihren zwei Kindern Maliki und Lyric ein kleines Refugium geschaffen. Also die Namen sind schon mal alle top-notch.
Ja, die delivern.
Ich werde die Braut ab jetzt übrigens Shea nennen. Also ihr voller Name ist Dania Shea Glennie, aber sie nennt sich, glaube ich, eher Shea.
Wie die Shea-Butter?
Ja, genau, so wird es geschrieben. Ja. Die 41-jährige Shea könnte nicht glücklicher sein. Es ist ihr zweiter Anlauf mit der Ehe. Nachdem sie viele Jahre zuvor schon einmal verheiratet war, hatte sie in Andrew nun endlich den Mann fürs Leben gefunden. Der ein Jahr ältere Andrew war ihre Festung in einem hektischen Leben. Denn als Geschäftsführerin von WeVenture war Shea Tag ein und Tag aus in Orlando unterwegs. Schon seit mehr als 10 Jahren war es ihre Mission, anderen Frauen zu helfen, ihr eigenes Business auf die Beine zu stellen. Jeden Tag plant Shea neue Events, vernetzt Unternehmerinnen und setzt sich dafür ein, den Business-Standort Orlando so zugänglich wie möglich zu machen. Doch das wahrscheinlich aufregendste Projekt steht für Shea am Samstag, den 19. Februar 2022 an. Sie und Andrew werden heiraten. Den perfekten Ort für die Feier haben sie schnell gefunden. das Clubhaus ihrer Wohnsiedlung. Das hat nicht nur einen wunderschönen riesigen Garten, sondern auch genügend Platz für die Feier mit den ca. 70 geladenen Gästen. Und von diesem Community Center habe ich dir Fotos mitgebracht.
Juhu!
Was siehst du denn da?
Ich sehe einen riesigen Garten mit einem wunderschönen Baum, den ich nicht identifizieren kann, weil ich darin wirklich ganz schlecht bin. Was ist das für ein Baum? Also es ist ein sehr großer grüner Baum, an dem so schöne, was hängt denn da Schönes runter?
So Flechten. Wow. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was das für ein Baum ist, aber es ist so typisch Südstaaten-Ästhetik, würde ich es mal nennen. Mhm.
Ja, es sieht aus wie so ein sehr großes, wunderschönes Anwesen mit so einem Picknick-Tisch und Bänken vorne im Vordergrund. Die Sonne scheint, das Licht fällt so durch den Baum durch. Also es sieht sehr, 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 sehr schön aus. Und das zweite Bild ist das das Community Center?
Genau, das ist so dieses Clubhaus.
Mhm. Mhm. Ja, das Clubhaus sieht auch schick aus. Es hat eine riesige Veranda mit weißen Säulen, einen schönen grünen Schmuck, der da vorne an der Veranda hängt. Das sieht ein bisschen winterlich aus. Also ich glaube, da sind so Weihnachtskränze und so in den Fenstern, grüne Fensterläden. Ja, es sieht schon sehr groß und irgendwie auch so ein bisschen herrschaftlich aus da.
Mhm. Du hast ja in den USA so viel solcher Communities, wo einfach dann viele Häuser in einem Gelände irgendwie zusammengefasst sind und dann in der Mitte so ein Clubhaus steht, wo, keine Ahnung, was man mieten kann für solche Events. Also es ist ja relativ üblich und eben, glaube ich, genau für solche Anlässe auch gedacht. Also die beiden können also direkt vor der Haustür feiern. Und auch für das perfekte Catering muss Shea nicht lange suchen. Joycelyn Montrenise Bryant soll für den Abend kochen. Joycelyn und Shea kennen sich gut. Joycelyn hat schon einige Mal mit ihrem Catering-Unternehmen Joycelyn's Southern Kitchen für Veranstaltungen von Shea gekocht. Zuletzt erst im Januar 2022, also gut einen Monat vor der Hochzeit. Über die Jahre sind die beiden nicht nur Geschäftspartnerinnen, sondern auch Freundinnen geworden. Shea weiß, auf Joycelyn kann sie sich verlassen. Von der Köchin wünschen sich Shea und Andrew unter anderem Caesar Salad, Lasagne und Schokodesserts, aber auch Brot und Aufstriche für den Kleinhunger nach der Zeremonie. Und von Joycelyn habe ich dir auch ein Bild mitgebracht. Du musst heute ganz schön viel beschreiben.
Also, Joycelyn ist schwarz und trägt eine wahrscheinlich so schwarz-weiß, so ganz kleinkarierte Bluse. Die Ärmel sind so ein bisschen so hochgeschoppt, sagt man, glaube ich.
Ah,
hochgeschoben
shoppt.
Auch. Ja, ich glaube, man sagt hochgeschoppt. Und ja, sie hält in der Hand eine Schale mit Gemüse, also eine Paprika sehe ich. Ich sehe eine Zwiebel, ich sehe wahrscheinlich gelbe Aubergine, Zucchini. Es ist eine gelbe Zucchini und das andere kann ich nicht erkennen.
Da drehen sich ja deine Fußnägel schon wieder hoch, aber das ist ein anderes Thema.
Bei Zucchinis, ja, da sage ich nein, Joycelyn. Nein, danke. Und sie guckt sehr nett in die Kamera, also sie lächelt schön, das ist eine sehr attraktive Frau. Also das scheint mir ein Flyer zu sein, der bei Facebook veröffentlicht wurde und anscheinend irgendwie so ein Community-Event veranstaltet, in dem sie über Essen aufklärt.
Mhm. Das stimmt, ja. Sie ist schon sehr aktiv in der Community. Sie hat auch so eine kleine Kochschule neben ihrem Catering-Unternehmen. Also die ist schon in vielen Bereichen unterwegs. Und du merkst eben auch so mit Shea in diesem Business-Startup-Empowering-Umfeld sind die beiden unterwegs.
Mhm.
Also von ihr würdest du dich bekochen lassen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann schauen wir mal, was dir das so bringt.
Ob das eine gute Idee war?
Ob das eine gute Idee war. Ja. Die Gäste der Feier sind bunt gemischt. Neben den Freunden der beiden ist auch die Verwandtschaft von Andrew aus Michigan angereist. Seine Tante und Onkel und Cousinen inklusive Anhang. Finde ich immer eine schöne Beschreibung, wenn man dann nicht alle aufzählen möchte. Die Verwandtschaft aus dem Norden hat sich für das Wochenende einen Airbnb in Orlando gemietet. Am Nachmittag des 19. Februar 2022 steigen sie gemeinsam in ein Uber und fahren die gut 30 Minuten in Richtung Norden zum Springs Community Center. Um 16:30 Uhr beginnen die Hochzeitsglocken zu klingen. Die Stimmung ist glücklich und gelöst. Ein Freund der beiden führt durch die Zeremonie. Und als Zeichen ihrer Verbundenheit machen Shea und Andrew einen Knoten in ein Tuch. Und jetzt habe ich schon viel über die beiden gesprochen, über Andrew und Shea. Dass ich dir noch kein Bild gezeigt habe, liegt vor allem daran, weil ich ein Bild von der Hochzeit von den beiden habe.
Wow. Also, das ist ein Foto von den beiden, wie sie vor dem Trauredner stehen, sich die Hände halten und sich sehr verliebt in die Augen schauen. Man sieht ihn nur so leicht von hinten, aber man sieht, dass er seine Frau anschaut und anschmachtet. Und sie sieht man ein bisschen besser. Sie hat ein sehr aufwendig besticktes, sehr eng anliegendes Kleid, sehr figurbetontes Kleid an, mit einem sehr großen Ausschnitt auch. Und einen Schleier, tolle Haare,
einen
Ohrringe.
Heftigen Schleier.
Ja, der weht auch noch so im Wind. Also, schönes Brautpaar.
Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie eine 0815 Hochzeit, sondern die hat sich schon, die hat sich da schon ordentlich rausgeputzt.
Ja, würde ich auch
die
sagen.
Die gute. Und Bilder sind ja immer ganz nett, aber noch schöner sind Videos. Und ich habe ein Video gefunden, wo eine Gästin ein bisschen mitgefilmt hat. Und das möchte ich dir natürlich auch noch zeigen.
Okay.
Das Video gibt's für euch natürlich auch auf Instagram.
Toll, wie viel Content hier heute gezeigt wird. Also, das ist ein kleines zusammengeschnittenes Video von ihrem Entry auf ihren zukünftigen Mann hinzu. Und am Ende küssen sie sich. Und ich würde jetzt mal einfach so sagen, diese Frau wirkt so ein bisschen extra auf mich. Also die liebt den Auftritt.
Auf
Find
jeden
ich süß.
Fall. Ja, auch am Ende so dieses, als sie dann Mann und Frau sind, so da sie sich da so einen abschenkt.
Aber sieht nach einer sehr guten Zeit aus, die sie da haben.
Ja. Und ab jetzt sind sie Andrew und Dania Shea Svoboda. Für immer. Zumindest denken sie das in diesem Moment. Denn nur wenige Stunden und einige Bissen später wird nichts mehr so sein, wie es einmal war.
Oh nein.
Ich meine, das ist jetzt keine große Überraschung, ne?
Ja, aber dass dieser Vorfall Auswirkungen auf die Ehe hat, das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet.
Schauen wir mal.
Oh.
Hast du denn überhaupt so erste Gedanken? Gibt's irgendein Motiv? Also,
Nee. Wer
könnte irgendwie dieses Marihuana ins Essen gemischt haben?
Also ich kann ja jetzt nur mit dem arbeiten, was du mir bis jetzt präsentiert hast. Und die einzigen Menschen, die ich bis jetzt kenne, sind das Brautpaar und Joycelyn, die Köchin, die ja mit ihr befreundet ist. Wenn das die Person ist, die das Essen mit Marihuana versetzt hat, was ja eigentlich naheliegend ist, weil sie das zubereitet hat, müsste man sich überlegen, was hat sie für ein Motiv, dass sie die ganze Hochzeitsgesellschaft damit vergiften will? Also, wenn sie die beiden auseinanderbringen will, hätte man auch vielleicht andere Wege gefunden? Würde ich jetzt einfach mal so denken.
Ah, spannend, ja. Ja.
Also, ich habe natürlich jetzt sofort an eine Affäre gedacht. Also, dass die Köchin nicht möchte, dass die Hochzeit so läuft, wie die beiden sich das vorstellen, weil sie da irgendwie dazwischengrätschen will, ob sie jetzt eine Affäre mit ihr oder mit ihm hat. Da wäre ich jetzt erstmal offen. Aber vielleicht mit ihr, weil sie so viel Zeit miteinander verbracht haben.
Aha.
So, das wäre jetzt mein erster Gedanke.
Nee, ist doch ein guter Gedanke.
Aber du liegst leider ganz falsch, Lilly.
Ist aber einen guten Gedanken. Ja, es ist wirklich, ja, ich greife nichts vorweg. Ich wollte noch einmal die Begrifflichkeiten durchgehen, weil als ich angefangen habe, diese Geschichte zu schreiben, zu recherchieren, habe ich immer mal so geschrieben, Cannabis, Marihuana, THC und es war, irgendwann dachte ich mir so, kann ich das eigentlich alles synonym verwenden oder nicht? Deswegen habe ich mich natürlich nochmal eingelesen und mich gefragt, was heißen diese Begriffe eigentlich? Und Cannabis bezeichnet im Grunde erstmal die gesamte Pflanze. Ja, und Marihuana ist dann das Cannabis-Produkt, das viel THC enthält. So, ne, das sind dann die Blüten und was dann daraus gewonnen wird, nennt man dann Marihuana. Und in den USA gilt ein Produkt als Marihuana, das ein THC-Gehalt von mindestens 0,3% hat. Und das, was eine Auswirkung auf den Körper hat, das ist am Ende das THC. Das ist der psychoaktive Wirkstoff in der Pflanze. Jetzt, wo wir wissen, was das alles heißt, würde ich sagen, wird es doch mal Zeit, ans Buffet zu gehen und ordentlich zuzugreifen. Wir hatten ja schon ein bisschen über das Essen gesprochen. Spricht dich davon irgendwas an? So Caesar Salad, Lasagne, Schokodesserts?
Ich finde Caesar Salad und Lasagne oder Lasange auch gerne von mir genannt, ja, sind zwei leckere Dinge. Für mich sind es aber keine Hochzeitsgerichte.
Kriegst du so eine Politikerin so, Lasagne und es sind zwei leckere Dinge, die auch wenn es der Moment, die Zeit und auch der Raum zulässt, nicht unwahrscheinlich ist, auf meinem Teller in irgendeiner Form Platz zu finden und am Ende
gegessen zu werden.
Gegessen zu werden, wenn es die Umstände zulassen.
Richtig. Ich bin eine Diplomatin.
Alles klar, Herr Spahn. Und jetzt nochmal zu den Masken.
Also ich finde, Caesar Salad ist lecker. Ich finde, Lasagne ist lecker. Ich finde aber nicht, dass das zwei Hochzeitsessen sind. Also ich glaube, auf meiner Hochzeit wird es weder Caesar Salad noch Lasagne geben.
Also auf unserer Hochzeit gab es jetzt diese Salad und jetzt weiß ich auch, was Lilly davon wirklich gehalten hat.
Aber bei, wann gab's, was war das denn? Aber war der ein bisschen?
Der war ein bisschen geiler.
An den kann ich mich nicht erinnern. Der war ein bisschen special, oder?
Ja, aber ich finde Caesar Salad geht immer gut. Ich finde die restlichen Sachen für so eine Hochzeit irgendwie ein bisschen unspektakulär, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so ein bisschen Nudeln und ein bisschen Brot und Olivenöl, boah.
Ich meine, das ist lecker. Also, und wir wissen alle, dass eine Hochzeit schweineteuer ist und man muss irgendwo auch sparen. Und vielleicht dachten die sich einfach, komm, das mag jeder, lass lieber mehr Geld für den DJ ausgeben oder so. Und das Essen auf eurer Hochzeit war übrigens sehr lecker.
Danke. Die Band. Die haben eine richtige Band, vielleicht ging da das Geld rein.
Ja,
hast vielleicht. Hast recht. Als die Gäste den Festsaal betreten, umweht sie der Duft von frisch gebackenem Baguette, das nur darauf wartet, in Olivenöl gedippt zu werden. Die Gäste plaudern ausgelassen, als die ersten hors d'oeuvre, also kleine Vorspeisen, auf dem Tisch platziert werden. Aber irgendwas ist komisch, denkt sich auch Miranda Cady, eine Freundin von Shea. Sie sieht, wie Joycelyn, die Catering-Chefin, eine grüne Substanz aus einer Schüssel nimmt und in die Olivenölschälchen streut. Auf den ersten Blick wirkt es wie eine Kräutermischung. Das kennt Miranda auch von ihrem Lieblingsrestaurant so. Aber irgendwie riecht es nicht wie eine Kräutermischung. Ein unverkennbarer Hauch steigt in Mirandas Nase. Ist das Marihuana? Ihr Puls beschleunigt sich. Als Joycelyn wieder an ihrem Tisch vorbeikommt, hält Miranda sie kurz an und fragt, Joycelyn, ist da etwa Marihuana drin? Joycelyn muss kichern und nickt. Miranda ist verwirrt. Sie fragt nochmal nach, ist das wahr? Joycelyn bejaht auch das. Aber irgendwie glaubt Miranda ihr das nicht. Warum sollte dem Olivenöl Marihuana drin sein? Ohne, dass den Gästen davon etwas gesagt wurde. Und außerdem, jetzt beim zweiten Hinsehen und vor allem Hinriechen, hat sie auch keinen Marihuana-Geruch mehr in der Nase. Sie greift zu. Nee, hier ist auf keinen Fall Marihuana drin. Schmeckt eher nach schwarzem Pfeffer. Als wenig später dann auch noch Lasagne, Caesar Salad und Pasta serviert wird, hat Miranda das komische Olivenöl auch schon fast wieder vergessen. Sie fühlt sich zwar etwas komisch, vielleicht sogar ein bisschen stoned, aber hey, das kann ja auch vom Wein oder Champagner kommen, den sie seit dem Nachmittag getrunken hat. Als nach dem Essen die Band anfängt zu spielen, füllt sich der Saal mit tanzenden Gästen. Eine von ihnen ist Melissa Stout, eine Cousine von Andrew. Auch sie hatte heute schon das ein oder andere Glas Wein getrunken und fühlt sich etwas angetrunken. Ihre Lösung? Sie arbeitet mit ordentlich Kohlenhydraten gegen den Alkohol an. Pasta, Caesar Salad, Brot, Kräuterdip. Doch kurz nach dem Essen übermannt sie plötzlich eine bleierne Müdigkeit. Ihr geht es schlechter als vorher. Ihre Mutter und Schwester kommen zu ihr. Melissa will nur noch nach draußen an die frische Luft. Als sie draußen sind, muss sich Melissa übergeben. Was ist hier los? Denn auch bei ihrer Mutter Nancy zeigen sich bald ähnliche Symptome. Ihr Körper fängt an zu kribbeln, ihr kommen komische Gedanken und bald muss auch sie sich übergeben. Als es Melissa etwas besser geht, schreibt sie ihrem Cousin Andrew und will wissen, wo er ist und warum es ihnen allen so schlecht geht. Er antwortet nur kurz, dass sie versuchen herauszufinden, was passiert ist. Nach und nach erleben fast alle Gäste ähnliche Symptome. Doch Miranda spürt, wie ihr Herzschlag anfängt, immer schneller zu werden. Gleichzeitig kommt eine alte Beklemmung zurück. Ein Gefühl, das sie von früher kennt, als sie Marihuana mal ausprobiert hat. Sie fühlt sich, als könnte ihr Herz jeden Moment stehen bleiben. Sie gerät in Panik und verlässt den Festsaal. Auf dem Weg nach draußen tippt sie hastig eine Nachricht an sich selbst ins Handy. Für den Fall, dass sie die Nacht nicht überlebt und ihre Familie einen Beweis hat, was geschehen ist. Denn nach Hause fahren kann sie ja jetzt nicht mehr. Sie legt sich auf den Rücksitz ihres Autos und fällt in einen unruhigen Schlaf. So bekommt Miranda nicht mehr mit, wie plötzlich gegen 20.30 Uhr die Musik im Festsaal abrupt aufhört zu spielen und das Licht angemacht wird. Joe Monteleone, der Sicherheitsmann des Community Centers, geht durch den Raum und fragt die Gäste, wie sie sich fühlen. Denn sie vermuten gerade, dass die Gäste unter Drogeneinfluss gesetzt wurden. Es ist etwa 21.30 Uhr, als der Polizist Donald Schwartzman das Clubhaus betritt und sich an die Aufarbeitung des Abends macht.
Wer hat denn die Polizei gerufen?
Ein Gast. Also es ist unklar, wer genau das war, aber einer der Gäste, ja. Der hat erst einen Krankenwagen gerufen, die haben dann die Feuerwehr und die Polizei gerufen.
Mhm. Ich merke, dass ich so richtig saui werde, weil das so ein schlimmes Gefühl ist, wenn du was gegessen oder getrunken hast und merkst, dass irgendwas mit dir nicht stimmt, aber du weißt nicht was. Und
Ja.
Es ist ja was anderes, wenn ich auf einer Party bin und, weiß ich nicht, den 7., 8. Wein getrunken habe und merke, jetzt bin ich betrunken und oh, jetzt geht's mir schlecht und dann muss ich mich übergeben.
Ja.
Als wenn ich vielleicht 2, 3 Gläser über den Tag verteilt trinke, mich auf das Buffet werfe, mich übers Essen freue und dann merke, dass irgendwas mit meinem Körper nicht stimmt und ich mich unruhig fühle oder mein Herz anfängt zu rasen und man einfach nicht weiß, was das ist. Ich habe mal K.O.-Tropfen ins Glas bekommen und ich weiß noch, dass ich am Anfang, als ich gemerkt habe, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, gedacht habe, hey Lilly, wie viel hast du denn getrunken? Und dann dachte ich, du hast doch eigentlich gerade nur einen Drink bestellt. Erstmal habe ich die Schultern bei mir gesucht und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann nicht mehr. Dann habe ich mich hingesetzt hinter so ein Dixie-Klo und dann weiß ich gar nichts mehr. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und hatte den kompletten Filmriss. Zum Glück war ich da halt mit Leuten, die sich dann um mich gekümmert haben. Aber das war so ein ekelhaftes Gefühl, so fremdbestimmt irgendwie was eingenommen zu haben und sich dann schlecht zu fühlen. Also
sehr schrecklich.
Horror, ja.
War das auf einem Festival, wenn das so eine Dixie-Klo-Toilette war?
Nee, das war so eine Feier, also eigentlich richtig schrecklich. Das war eine Feier von einem befreundeten Sportclub. So ein bisschen, alle waren ein bisschen schicker. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so eine Jubiläumsfeier oder so war. Also eigentlich war es eine Privatveranstaltung.
Boah.
Und entweder hat halt jemand da vor dem Barpersonal, was ich glaube, oder jemand vor der Sportveranstaltung, wo sich aber alle irgendwie kannten, was ins Glas getan. Und ich glaube auch nicht nur mir, ehrlich gesagt. Und irgendwie waren im Außenbereich von dieser Location waren irgendwie Dixie-Klos. Ich kann mich auch nicht mehr an so viel erinnern. Ja.
Das, was du meinst, sozusagen, dass man die Schultern bei sich sucht in solchen Momenten, so kann ich mir auch nur das Verhalten von Miranda erklären, dass sie eigentlich, nachdem ihr gesagt wurde, ja, da ist was drin, sich dann einredet, nee, hier ist nichts drin. Dass man sich dann so, das wird schon jemand machen. Ja, hat sie jetzt zwar gesagt, aber das sagt sie doch nur aus Spaß, weil ich jetzt danach gefragt habe. So kann ich mir das nur erklären, weil ansonsten, warum isst du das eigentlich noch? wenn dir die Köchin direkt bestätigt, ja, das ist da drin.
Ja, stimmt. Ja, komische Situation.
Ganz komisch. Vor allem auch, dass es ja allen so geht, ne? Also sozusagen die kippen ja da reihenweise um. Ich habe jetzt am Ende nicht exakt die Zahl der Leute, die betroffen waren, aber es waren sehr, sehr viele. Es waren sehr, sehr viele.
Ja, Horror.
Also an der Location ist jetzt der Polizist Donald Schwartzman eingetroffen. Und zu diesem Zeitpunkt sind auch so gut 50 Gäste da und der macht sich auf die Suche nach möglichen Antworten. Als Schwartzman eintrifft, schildert ihm die Feuerwehr, die auch schon anwesend ist, dass die Gäste möglicherweise Cannabis gegessen haben. Sein Blick wandert durch den Festsaal. Auf den Tischen stehen Teller, halbleere Gläser und ein halbgeräumtes Buffet. alles mögliche Beweismittel. Aber die erste und wichtigste Frage war, wo waren die Braut und der Bräutigam? Schwartzman findet Shea und Andrew vor der Tür. Und er verschwendet keine Zeit, als er die beiden fragt, haben sie dem Marihuana im Essen zugestimmt oder es sogar angefragt? Und solche Zitate sind ja immer ganz nett, wenn man die hört, aber Lilly, Gott sei Dank trug Donald Schwartzman eine Bodycam. Das heißt, du kannst diesen Moment jetzt auch einmal in echt sehen.
Bride and groom?
Yes.
You're bride and groom?
Yes, sir.
Okay, couple questions for you.
Yes, sir.
Apparently, supposedly, your food had cannabis inside of it when your guest seated. Did you guys authorize that?
I have no idea.
I just need a yes or no, ma'am. Did you guys authorize it for the catering company? To have cannabis placed in the food, edibles, whatever the case may be?
No, sir.
Okay. I just need both of your
das ist IDs, ganz so your verrückt, license. Dass so viel Video und Bildmaterial von diesem Tag und dieser Tat existiert. Ich habe das Gefühl, ich bin live dabei.
Ja, das ist natürlich auch was USA-typisches, ne? Dass sozusagen alles dokumentiert wird und am Ende auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, je nach Bezirk. Mhm. Das ist nicht überall so, aber es ist je nach Bezirk. Mhm.
Also mein erster Eindruck ist, dass ich das Gefühl habe, dass die beiden, beziehungsweise sie, sein Gesicht kann man nicht sehen, irgendwie noch so leicht fröhlich wirkt. Also sie guckt auch ein bisschen
auch
so, bisschen irritiert guckt sie, aber sie guckt jetzt nicht geschockt oder traurig oder panisch oder so, was ich jetzt vermutet hätte, was ein Gefühl sein könnte, was man hat, wenn gerade deine gesamte Hochzeit ruiniert ist, ehrlich gesagt. Ja, bisschen komisch.
Schwartzman merkt, bei Andrew und Shea kommt er nicht weiter. Er macht sich auf die Suche nach dem Catering-Team. Denn wenn wirklich Marihuana im Essen war, müssen die ja davon etwas gewusst haben. Doch die Suche nach dem Küchenteam erweist sich als kompliziert, da viele von ihnen bereits nach Hause gegangen sind. Auch Joycelyn, die Chefin des Caterings, ist nicht auffindbar. Als Schwartzman zurück in den Festsaal kommt, sieht er die letzten Gäste durch die Location irren. Er weiß, es macht keinen Sinn, hier weitere Verhöre durchzuführen. Die meisten Betroffenen sind entweder bereits ins Krankenhaus gebracht oder kaum ansprechbar. Also widmet sich Schwartzman den möglichen Beweismitteln. Er sammelt ein, was er an Essen finden kann und packt alles in eine große IKEA-Box. Folgende Beweismittel werden durch ihn beschlagnahmt. Lilly, ich zähle dir das jetzt einmal auf, weil das ist eine ganz wilde Sammlung, die da in dieser IKEA-Box landet. 3 Weingläser, 3 schokoladenüberzogene Erdbeeren, 3 Pudding-Shots, 1 Handvoll Lasagne in Alufolie, 3 Kekse und 2 Brownies, 9 Schokoladendesserts, 1 normales Wasserglas, 1 großes Bierglas, 1 Schüssel mit Essensresten, 1 Glasplatte mit Essensresten aus dem Spülbecken, 1 Stück Brot und dazu grünes Leafy, also pflanzliches Material, 2 weitere Stücke Lasagne und 1 Stück Brot.
Na, da würde ich sagen, haben die Leute gut gegessen, weil so viel ist ja nicht mehr übrig.
Nee, stimmt. Kommen wir gleich noch dazu. Weil möglicherweise war doch noch ein bisschen mehr übrig, als Donald Schwartzman da gerade findet. Aber was von den Dingen, die er eingesammelt hat, mit THC belastet sein könnte, das soll am nächsten Tag ein Labor herausfinden. Und das Labor findet etwas heraus. Aber die Frage, die für Donald Schwartzman immer noch offen ist, wer steckt hier dahinter? Zu diesem Labortest musste ich mich wieder dran zurückerinnern, dass ich für Besseresser auch mal Hanfprodukte auf THC untersucht habe. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, ich kann mich erinnern. Das ist so lang her schon.
Das ist so lang her und falls ihr euch fragt, wo ist denn das Video, wo sieht man das denn? Ja, das gibt es nirgendwo, weil einfach nichts rausgekommen ist. Also der Hintergrund war, dass ich irgendwo eine Studie gesehen habe, die berichtet hat, dass eben in Hanfprodukten immer wieder erhöhter THC-Gehalt vorkommt, weil dann doch immer mal irgendwas mit reinrutscht. Und dann dachte ich mir, ja, ist ja perfekt, dann testen wir die alle mal so durch. Wir haben 30 Produkte in so ein Speziallabor in Wien geschickt, von denen ich bis heute so Werbe-E-Mails bekomme. Und ja, dann kam nichts raus und dann musste das Thema begraben werden. Aber auch das passiert manchmal.
Das passiert häufiger mal, dass man was recherchiert, ja, und denkt, wow, daraus könnte ein Film werden. Und dann merkt man, nein, leider doch, nee, nicht.
Nee, und wird auch nie was. Von den beschlagnahmten Sachen, hast du ein Gefühl, wo es drinstecken könnte? Was du als erstes ins Labor schicken würdest?
Ja, ich habe an die Lasagne und an das Brot gedacht. Weil man in solchen Produkten ja gut was verarbeiten kann und auch mitbacken kann.
Okay. Nicht die Kekse und die Brownies?
Ah ja, stimmt, doch, die auch.
Wer kennt's nicht, die klassische Hanflasagne?
Naja, also ehrlich gesagt glaube ich jetzt mittlerweile, dass wenn so viele Leute betroffen sind, dass die Person, die das gemacht hat, das in alles reingemacht hat. Weil du kannst ja sonst nicht sicher gehen, dass es irgendwie viele trifft. Manche essen ja keine Brownies zum Beispiel, ne?
Ja, das stimmt.
Ich würde schon fast vermuten, dass es in allem ist.
Ja, deswegen wird natürlich auch erstmal alles eingeschickt und ich werde natürlich auch gleich auflösen, wo es drin steckt. Es ist kein Cold Case für alle, die hier gerade schon wieder Angst bekommen. Es ist kein Cold Case. Und am nächsten Morgen nach der Hochzeitsfeier beginnt jetzt die Suche nach der Person, die dafür verantwortlich war, dass das Marihuana im Essen gelandet ist. Der Fall wird jetzt übernommen von Detective Daniel Anderson und Detective Sergeant Jared Negri. Und ich werde die beiden jetzt einfach Polizisten nennen, weil jedes Mal Detective und Detective Sergeant zu sagen, die Zeit sparen wir uns hier. Die beiden sind jetzt also auf dem Weg nach Orlando. Und in Downtown Orlando wollen sie herausfinden, wie das Marihuana ins Essen gekommen ist. Als erstes sprechen sie mit der Familie von Andrews Onkel, die aus Michigan angereist ist. Onkel Douglas sitzt am Frühstückstisch. Seine Frau Nancy, ihr erinnert euch, das ist die, die am Abend in einem Krankenwagen abtransportiert werden musste, hat sich noch nicht wieder erholt. Douglas schildert also alleine, was er am Abend zuvor gegessen hat. Es gab für ihn Fleischbällchen, Caesar Salad, Tortellini, Brot mit Olivenöl und Kräuterdip. Seine Vermutung ist, dass genau in diesem Kräuterdip das Marihuana drin steckte. Und natürlich im Olivenöl, denn er erinnert sich, wie die Catering-Mitarbeiterinnen gesagt haben, dass es sich überraschend schlecht ausgießen ließ. Der Bericht von Douglas deckt sich mit denen von anderen Familienmitgliedern. Brot, Olivenöl, der Kräuterdip, das sind jetzt die Hauptverdächtigen. Noch etwas wird den Ermittlern klar. Niemand wusste von der Droge im Essen. Im Gegenteil, ein Gast erzählt den Beamten, dass eine Frau aus dem Catering-Team zu ihm gesagt hat, sie hätte gedacht, das wissen alle, dass hier Marihuana drin ist.
Hä?
Ja. Also dieses Catering-Team habe ich jetzt an einer anderen Stelle rausgelassen. Die waren wirklich ein bisschen weird, weil auch die Mutter, also Nancy, hat dann nach einem Glas Wasser gefragt und die meinen, haben wir nicht. Und ich so dachte, hä? Wie kann das sein? Mach den Wasserhahn auf. Egal, das sind so kleine Nebensachen, die nicht wirklich wichtig für die Geschichte ist, aber dieses Catering-Team war ein bisschen weird. Mhm. Und das steht jetzt mehr und mehr im Fokus der Ermittlungen. Denn in dem Team gab es einige Leute, die ganz genau wussten, was sie da servierten. Und dass sie noch am selben Abend ein paar Beweise zur Seite schaffen mussten. Denn einen Tag später meldet sich eine andere Bewohnerin von The Springs, also der Community von Andrew und Shea, bei der Polizei. Ihre Sicherheitskamera hätte etwas aufgezeichnet, das die Ermittler interessieren könnte. Anderson und Negri machen sich auf den Weg in die Wohngemeinde. Auf dem Video der Anwohnerin sehen sie, wie gegen 22 Uhr eine Frau mit einer schwarzen Hose und schwarzem Tanktop aus einem kleinen blauen Auto steigt. In Eile greift sie mehrere Mülltüten vom Beifahrersitz. Ihr Blick wirkt gehetzt, fast panisch. Sie geht ans Ende der Straße und kippt den Inhalt der Säcke in einen Vorgarten. Kaum 2 Minuten später ist sie wieder im Auto und fährt davon. Was mit den Essensresten passiert sei, wollen die Ermittler wissen. Die hat sie aufgehoben, sagt die Frau. Es sind Brotkrümel, wiederum grünes Leafy Material und Lasagne-Reste. Alles wird wieder akribisch verpackt und auch ins Labor geschickt. Die Ergebnisse, die einige Tage später eintreffen, überraschen in Orlando niemand mehr. Sowohl die Lasagne-Reste als auch das Brot mit dem Olivenöl aus den Müllsäcken kann das Labor positiv auf THC testen. Für die Polizei ist klar, das Catering-Unternehmen von Joycelyn hat auf jeden Fall eine Mitschuld an der Verunreinigung des Essens. Aber noch jemand steht in diesem Moment im Visier der Polizei. Dania Shea Swoboda.
Also ich habe noch kein Motiv.
Ja.
Außer, dass diese beiden Frauen, weiß ich nicht, als einzige Lösung sehen, dass, obwohl, nee, eigentlich macht das keinen Sinn. Wenn die miteinander durchbrennen wollten, kann man das doch ein bisschen geschickter lösen.
Ja, ja.
Also noch, ich komme irgendwie auf keinen grünen Zweig. Es macht für mich alles noch gar keinen Sinn.
Nee, es macht alles noch gar keinen Sinn. Und Shea wird den Polizisten so in den nächsten Tagen immer, sage ich mal, auffälliger. Und das hängt auch mit einer Geschichte einer Nachbarin zusammen. Rachel Penn, also die Nachbarin von Shea und Andrew, hatte den Ermittlern Anderson und Negri bei ihrer Vernehmung nicht nur von ihrem Unwohlsein erzählt, sondern auch von ihrer Konversation mit Shea. Rachel ging es am Tag nach der Hochzeit so schlecht, dass sie ins Krankenhaus ging. Von dort schrieb sie Shea und fragte, was denn da gestern Abend passiert sei. Die Braut antwortete daraufhin nur, bist du krank? Und wenig später, irk, also U mit 4G. We have no idea. Let us know if you need help with anything. Eine eher neutrale und zurückhaltende Nachricht für eine Person, deren schönster Tag des Lebens urplötzlich von der Polizei gesprengt wurde und deren Gäste reihenweise aus den Latschen gekippt sind. Die Polizei hat einen Verdacht und bereitet eine Anklage vor. Ich glaube, sozusagen an dem Punkt ist auch nochmal wichtig zu betonen, in diesem ganzen Zusammenhang, es ist niemand gestorben und es ist auch sozusagen eher unwahrscheinlich, dass man durch eine Überdosis Marihuana stirbt. Aber eine Überdosis Marihuana oder überhaupt Marihuana zu konsumieren, wenn man das nicht gewohnt ist, kann natürlich super viele andere langwierige Schäden nach sich ziehen. Psychosen, Angstzustände, Schlafstörungen, Niedergeschlagenheit, all solche Sachen, die einen ja langfristig und teilweise bis ans Lebensende dann beeinträchtigen. Also nur weil niemand gestorben ist, möchte ich sagen, ist diese Tat nicht weniger schlimm.
Mhm, ja.
Und das führt dazu, dass am 18. April 2022, also gut 2 Monate nach der Hochzeit, Beamte vor den Häusern von Dania Shea Swoboda und Joycelyn Bryant stehen. Joycelyn Bryant und Dania Shea Swoboda sind hiermit offiziell festgenommen. Sie werden in 3 Fällen angeklagt. In Bezug auf die Lasagne und das Brot wird ihnen vorgeworfen, rücksichtslos in Kauf genommen zu haben, dass die Gäste langfristig Schäden erleiden. Und da das Marihuana ja auch irgendwie ins Essen kommen musste, wird ihnen auch vorgeworfen, mit Marihuana gehandelt zu haben. Einen Tag nach der Festnahme dürfen Shea und Joycelyn das Gefängnis zwar gegen die Zahlung einer Kaution wieder verlassen, doch was ab diesem Tag in den nächsten 2,5 Jahren auf sie zukommt, wird ihr Leben komplett auf den Kopf stellen. Und es gibt so viele Fotos und Videos zu diesem Fall, Lilly, und es gibt natürlich auch ein Foto der Festnahme der beiden.
Die Mugshots.
Klassischen Mugshots. Und die habe ich auch noch für dich.
Mhm.
Wen siehst du da? Ich meine, die beiden kennst du jetzt schon?
Ich sehe, ja, ich kenne die beiden. Die könnten auch 2 Rollen bei Orange is the New Black sein, finde ich.
Die sehen ein bisschen zu schick aus, oder? Dafür,
ja,
dass sie gerade verhaftet
sind. Ja, sehr attraktive Frauen mit einer tollen Haut.
Jailglower.
Und noch ist mir wirklich nicht klar, was der Auftrag ist, was die da angetrieben hat, das zu tun.
Mhm. Mhm.
Und was ist mit ihrem Ehemann? Der hat damit nichts zu tun?
Dazu kommen wir noch.
Klär mich jetzt bitte auf, ich sitze auf heißen Kohlen.
Ja, okay, gut. Auch im Herbst 2022 scheint sich in den Ermittlungen um Shea Swoboda und Joycelyn Bryant nicht viel zu bewegen. Nur eine Tante von Andrew stellt eine weitere Anzeige gegen die beiden, in der sie $30.000 Schadensersatz fordert. Doch zu einem Prozess kommt es vorerst nicht. Sheas Anwälte beantragen immer wieder neue Aufschübe, bis am 13. September 2024 dann doch ein Prozess beginnt. Noch direkt wieder endet. Shea und Joycelyn gestehen alles. Ja, sie haben das Essen mit Marihuana verunreinigt. Die Strafe von 60 Tagen Gefängnis, 4 Jahren Bewährung und 50 Stunden Community Service nehmen sie an. Darüber hinaus stimmen sie zu, an einem Vital Living Skills Kurs teilzunehmen. Und ich weiß nicht, ob das so ein Florida-Ding ist, dieser Kurs. Ich habe einmal nachgeschaut, was man da machen muss, was das ist. Und der Kurs wird auf der Website so beschrieben. Es ist ein Persönlichkeits- und Selbstentwicklungsprogramm, das dem Einzelnen durch eine disziplinierte Vorgehensweise hilft, Rückfälle zu verringern, Inhaftierungen zu vermeiden und negatives Denken sowie Verhalten zu verändern. Gleichzeitig wirkt der Kurs als Motivationsinstrument und ist besonders wichtig für Menschen, die mehr Struktur in ihr Leben bringen müssen. Wo ich mir so dachte, eine erfolgreiche Catering-Unternehmerin und eine Frau, die seit 10 Jahren irgendwie andere Leute coacht, weiß ich, ob die den brauchen, aber ja.
Ja, spannend.
Und 2 Monate später, am 4. November 2024, treten sie ihre Gefängnisstrafe an. Cher ist zu diesem Zeitpunkt schon wieder ein gutes halbes Jahr Single. Denn ihr Ex-Mann, Andrew Swoboda, reichte am 28. November 2023 die Scheidungspapiere ein. Am 24. Juni 2024 wurde die Ehe dann geschieden. Heute sind Cher und Joycelyn zwar auf freiem Fuß, aber für die nächsten 3 Jahre können sie ihren Bezirk nicht so einfach verlassen. Jede Reise muss von einem Gericht bewilligt werden. Ein Abend, der so viel Leichtigkeit versprühen sollte, endet mit einer zerbrochenen Ehe, einem Catering-Unternehmen ohne Aufträge und einer Frage. Warum haben die beiden Frauen das gemacht?
Ja, und auch ich möchte das gerne wissen, weil noch erschließt sich einem das ja wirklich gar nicht.
Ja, Lilly, und jetzt kommt eigentlich der Höhepunkt dieser Folge, weil das ist auch die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe. Dieser Fall ist von mehreren Nachrichtenseiten aufgearbeitet worden und das ist eigentlich immer nur der Abend beschrieben. Ne? Sozusagen, man weiß nicht, was vorher war, man weiß nicht, was danach war. Es ist immer nur so dieser Abend. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kam es dazu? Warum? Warum haben die das gemacht? Und an dieser Stelle muss ich einmal meiner Schwiegermutter danken, die mir gezeigt hat, wie ich zu den richtigen Seiten komme, um die ganzen Gerichtspapiere und Gerichtsdokumente zu finden. Weil ich habe ja schon gesagt, in den USA sind viele Fälle sehr öffentlich, wenn der Bezirk, in dem es stattfindet, das öffentlich macht. Und der Bezirk Seminole County, in dem sozusagen Cher und Joycelyn wohnen, ist sehr öffentlich. Das heißt, im Grunde alle Informationen zu diesem Fall habe ich da heute gefunden. Und auch die Information, wer die Anwälte von den beiden sind. So, und dann dachte ich mir, schreibe ich doch einfach mal der Anwältin von Cher. Die hat mir geantwortet und hat mich auch angerufen. Ich habe diesen Anruf allerdings leider verpasst. Dann habe ich sie versucht zurückzurufen. Ich habe ihr mehrmals geschrieben. Ich habe wieder angerufen und sie hat mich einfach geghostet. Ich wollte von ihr hören, so was ist ihre Seite der Geschichte, was, warum, wie kam es dazu, was, wie hat sie den Abend erlebt? Und ich hatte wirklich bis gestern die Hoffnung, dass irgendwas noch kommt und ich dir auch wirklich Soundbites von Cher vorspielen kann. Aber, liebe Frau Piep, falls Sie sich noch melden und das hören, dann machen wir einfach noch eine Sonderepisode dazu.
Ja, dann machen wir eine Extra-Folge. Schade.
Nein, es endet hier nicht, weil in den Gerichtsunterlagen habe ich dann doch noch was gefunden, was eine Motivation erklärt, beziehungsweise Hinweise auf die Motivation und die ganzen Hintergründe des Abends gibt. Und zwar mussten sowohl Cher als auch Joycelyn, ich weiß nicht, ob sie es mussten, aber zumindest haben sie es gemacht, so einen Entschuldigungsbrief an die Gäste schreiben. Und in dem haben sie sich zum einen entschuldigt, aber an der einen oder anderen Stelle auch, sagen wir mal, wurde es ein bisschen juicy und hat der Geschichte nochmal einen neuen Twist gegeben. Und deswegen werde ich dir die beiden Entschuldigungsbriefe jetzt einmal vorlesen. Bisschen gekürzt, also der von Cher ist ein bisschen länger als der von Joycelyn, aber ich lese dir jetzt erstes mal den von Cher vor und dann bin ich mal gespannt, was du denkst. An die Opfer. Ich spreche mein tiefstes Bedauern und meine aufrichtige Entschuldigung für jeglichen Kummer und das Unbehagen aus, das Sie bei einer Feier erfahren haben, die eigentlich ein freudiger Anlass für das Zusammenkommen unserer beiden Familien sein sollte. Ich war mir nicht bewusst, dass das bei unserer Hochzeitsserie der Essen Schaden oder Verwirrung verursachen würde. Ich habe mich stets bemüht, mich um die Menschen in meinem Umfeld zu kümmern. Deshalb möchte ich mich entschuldigen und ihm meine Unterstützung und mein Mitgefühl anbieten. Ich habe den Zusicherungen meines früheren Verlobten vertraut, dass alles bei der Veranstaltung angemessen und legal sein würde. Und es tut mir aufrichtig leid, dass mein Vertrauen in ihn ein Fehler war. Die Rolle meines früheren Verlobten im Leben meiner Kinder und mir war etwas, von dem ich mir Stabilität und Unterstützung erhofft hatte. Leider sehe ich jetzt, dass mein Vertrauen fehlgeleitet war. Mit schwerem Herzen erkenne ich die Handlungen meines früheren Verlobten an, von denen ich zum damaligen Zeitpunkt nicht vollständig wusste. Ich hatte gehofft, dass er Verantwortung übernehmen und die Situation ehrlich aufarbeiten würde. Stattdessen haben seine Taten zu großen Herausforderungen und zu gebrochenem Herzen geführt. Auch wenn mein Leben und das meiner Kinder stark von diesen Ereignissen betroffen ist, hoffe ich von Herzen, dass meine Entschuldigung einen Beitrag zur Heilung leisten kann. Ich spreche mein Mitgefühl aus und wünsche allen Betroffenen Versöhnung und Vergebung.
Ja, danke für nichts. Also sie beschuldigt ihren ehemaligen Verlobten bzw. Mann, dass er etwas gemacht hat, was ihr das Herz gebrochen hat. Und das war's.
Naja, nicht das Herz gebrochen hat. Also sie sagt eigentlich schon ziemlich deutlich, er wusste von all dem. Er hat das genauso mitgetragen. Es war unsere Idee. Und er hat danach keinen Mucks gesagt und hat sich dem nicht gestellt und hat sich aus der ganzen Sache zurückgezogen. Also du glaubst dir das nicht. Du nimmst dir das nicht ab.
Ja, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, die ich... Also,
dann lese ich dir nochmal das Statement von Jocelyn vor.
Ja, lies es vor. Also ja doch, es könnte sein, dass sie recht hat. Aber weil ich mir immer noch die Frage stelle, warum haben die das gemacht? Wollten die einfach allen einen Streich spielen?
Ich glaube, die wollten einfach, dass sie eine gute Zeit hatten.
Ah, okay.
Ich glaube, so einfach ist es einfach. Bisschen Marihuana rein und dann sind wir alle,
Hä, dann mach doch eine kleine Space-Cookies-Bar auf.
Ja, ja.
Also, ist Gugu-Gaga in meinen Augen. Mm. Aber lies mal Jocelyns Statement vorher.
Ich möchte damit beginnen, mich bei allen zu entschuldigen, die während der Hochzeit von Andrew und Shea etwas anderes als eine freudige, liebevolle und herzliche Erfahrung gemacht haben. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich in meiner Rolle als Freund gehandelt habe, als ich gebeten wurde, als Gefälligkeit Catering-Dienstleistungen bereitzustellen. Ich hoffe, ihr könnt euch daran erinnern, dass jede Geschichte ihre Nuancen hat. Ich hoffe, ihr erkennt das gemeinsame Bindeglied unter euch allen und das fehlende Element der Verantwortungsübernahme in dieser Angelegenheit. Bitte wisst, dass nicht alles, was in den Medien und anderswo dargestellt wurde, der Wahrheit entspricht. Ich hoffe, ihr könnt die Aufrichtigkeit meines Herzens und meines Charakters spüren.
Das ist eine ganz komische Sache. Also, die sagt ja eigentlich das Gleiche. Warum können die denn nicht sagen, Leute, der Andrew, der wusste genauso Bescheid wie wir und die alte Pissnelke hat sich jetzt aber so aus dem Staub gemacht und tut so, als hätte sie von nichts gewusst und wir stehen jetzt hier.
Ja, das, wie das kam, das sind alles nur Spekulationen. Es ist, also.
Aber ich glaube, dass es stimmt jetzt, weil du mich eben gefragt hattest, weil offensichtlich haben die beiden ja keine Affäre und wollten sich irgendwie aus dem Staub machen. Und dass jetzt die Braut mit der Catering-Frau einen Plan schmiedet und irgendwie alle ein bisschen unter Drogen setzen will, um eine gute Zeit zu haben, das macht irgendwie keinen Sinn. Also wenn, dann glaube ich auch, war das auch die Idee vom Ehemann oder der wollte das auf jeden Fall auch. Und
ich glaube auch, also am Ende ist mein Gefühl in der ganzen Sache, dass sie das zusammen sich überlegt haben, dass irgendwie eine lustige Idee fanden, die komplett nach hinten losgegangen ist und wo sie möglicherweise, das ist nur Spekulation, aber von dem, wie ich das aus den Unterlagen so gelesen habe, hatte sie deutlich weniger Gäste da, weniger Familie, weniger Leute, die dann am Ende für sie eingestanden haben, weil in den Verhören, die die Polizisten durchgeführt haben, die haben eigentlich nur Andrews Familie befragt und eine Freundin von Shea. Dass, ja, die Argumente deutlicher gegen sie gesprochen haben, auch aufgrund dieser Nachricht, die sie dann verschickt hat Und der Ehemann am Ende einfach dann vielleicht einen Weg gesehen hat, sich da rauszuziehen. Und
ja, schönen Dank auch.
Richtig, ja, einfach richtig assi einfach gesagt hat, so, das kämpfst du jetzt mal schön alleine aus.
Und seine gerade frisch geheiratete Frau dann einfach so im Regen hat stehen lassen. Also das ist ja, was ist das denn für eine Wurst?
Ja.
Wahnsinn. Ja, ja. Da lag Freud und Leid sehr nah beieinander.
Ja.
Bei dieser Hochzeit.
Das war der Fall für diese Woche, Lilly.
Mhm. Danke für diese absurde Geschichte. Ja, es ist so ein bisschen meh, fühlt man sich jetzt.
Ja. Aber um hier wieder vielleicht ein bisschen zurück ins Leben zu kommen, in die Welt zu kommen, haben wir natürlich wie jede Woche einen absurden persönlichen Food Crime für euch, der diese Woche auch wieder von Frau Temovic kommt.
Richtig.
Was hast du denn diese Woche für mich? Welchen Food Crime?
Ich habe einen Food Crime, der auf den Namen Energy Drink hört. Vor allen Dingen Energy Drink am Morgen. Ich habe letztens darüber nachgedacht, dass ich, glaube ich, mir nichts Schlimmeres vorstellen kann als so ein Geräusch von einem Dosenöffnen am Morgen und dann diesen süßen, auch echt ekligen Geruch von einem Energy Drink in der Nase.
Ja, also am Morgen, aber wer macht das? Wer macht das?
Viele, viele. Und ich denke mir,
um in den Tag zu starten.
Ja, weil mag kein Kaffee oder weiß nicht, hat sich das irgendwie so antrainiert und ich finde das so maximal ekelhaft.
It gives you the ick.
Ja, aber wirklich. Ich glaube, ich wäre für mich auch, ich wäre so weit zu sagen, dass das eine Red Flag für mich ist.
Ja, also wenn du jetzt so Brunch-Date hast und da kommt einer mit einer Red Bull-Dose an, geht schon mal schlecht los.
Da.
Food Crimes, was schmeckt dahinter, ist eine Produktion von Storyhouse Productions.
Würde ich sagen, ich muss los. Ja, das finde ich ganz schlimm leider.
Trinkst du manchmal überhaupt Energy Drinks? Also ist es nur am Morgen das Problem oder generell Energy Drinks im Allgemeinen?
Also ich habe schon ein Problem mit Energy Drinks im Allgemeinen, aber am Morgen würde ich sagen, bin ich rigoros und judge das komplett. Wenn das jetzt jemand am Abend oder Nachmittag meint, trinken zu müssen, okay. Aber ich persönlich finde Energy Drinks eklig.
Auch nicht so studierte Energy Drinks, wie hier so, was ist das, Dose 28 oder wie die heißt? Was man trinkt, wenn man mindestens einen höheren Bildungsabschluss hat?
Auch da bin ich raus. Ich habe auch, glaube ich, noch nie in meinem Leben Energy Drink pur getrunken. Ich hatte halt natürlich in meiner Jugend so eine Wodka-E-Phase.
Klar.
Da habe ich das getrunken, aber ich glaube, seitdem habe ich nie wieder Energy Drinks zu mir genommen. Und ich finde sie immer eklig, aber am Morgen finde ich sie wirklich, das ist kurz vor, nach dem Aufstehen direkt Fanta trinken oder so.
Okay, morgens, da bin ich bei dir. Morgens ist komplett ekelhaft.
Ja, darüber denke ich so nach. Habe ich letztens morgens drüber nachgedacht und in meine Notizen-App geschrieben.
Das ist das Schöne hier, dass wir nochmal so einen wirklich persönlichen Einblick in Lilly Temme bekommen. Wer ist diese Frau? Was treibt sie an? Was treibt sie nicht an?
Was treibt sie um, vor allen Dingen auch?
Was treibt sie um, Und was inspiriert dich? Gut, ich würde sagen, damit schließen wir die Woche. Und ich möchte euch noch einmal darauf hinweisen, dass alle Videos und Fotos bei Instagram zu sehen sind. Und ihr könnt uns auf allen Plattformen abonnieren, wo es unseren Podcast zu hören gibt. Gebt uns doch auch gerne eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Das freut uns nämlich, das wärmt das Herz und das hilft uns, dass wir nach oben getragen werden in ungeahnte Podcast-Höhen. Und ansonsten ist, glaube ich, diese Woche der letzte Zeitpunkt, wo wir noch einmal darauf hinweisen wollen, dass wir einen Live-Auftritt haben, der schon in wenigen Tagen stattfindet, und zwar am 29. Juni in Dresden vor der Frontkirche.
Am Heiligen Sonntag.
Am Heiligen Sonntag, 20.45 Uhr.
Ihr müsst den Tatort skippen für uns, Leute.
Oder ihr könnt die erste halbe Stunde auf dem Handy schauen und dann den Rest in der Mediathek.
Wir freuen uns, wenn wir einige von euch dort sehen, treffen, sprechen. Wir sind, wir tingeln dann da so ein bisschen rum und sind ganz aufgeregt.
Ja.
Und freuen uns, wenn wir euch sehen. Ja, so ist es. Danke für den Fall, Florian.
Ja, gerne. Und ich würde sagen, entweder bis Sonntag oder bis nächste Woche Dienstag, wenn Lilly einen neuen, faszinierenden Fall dabei hat.
Richtig. So ist es. Bis dann.
Tschüss.
Liebe Grüße.